herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Fabcasts, dem Podcast des Easter Fab. Es freut mich sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Wir haben heute eine sehr coole Folge vor und einen sehr coolen Gast heute da. Mich persönlich freut die Folge umso mehr, denn es geht mal ein bisschen um das Thema Marketing. Sonst haben wir ja immer sehr technische Themen, gesellschaftlich relevante Themen. Ja, wie auch immer, ihr habt selber ja schon alles gehört. Und heute widmen wir uns dem Thema Vertrieb. Natürlich muss man da auch immer einen kleinen Haken zum Thema Marketing schlagen, deshalb freue ich mich da sehr drauf. Ich freue mich sehr auch über unseren heutigen Gast, der immer sehr inspirierend für mich ist und ein richtiger Out-of-the-Box-Denker ist, ein Zukunftsdenker ist. Und ja, ich freue mich sehr, dass er heute bei uns im Podcast da ist. Er hat natürlich auch selber einen Podcast, ist da sehr erfahren und heute ist er mal bei uns zu Gast. Ja. Ich freue mich auf Prithu de Temple von der Firma Go4Sales, die seit dem letzten Jahr bei uns auch Mitglied sind. Und ich hoffe, ihr habt ganz viel Spaß bei der Folge. Herzlich willkommen in unserem Podcast. Es freut mich sehr, dass du heute mit dabei bist und dir die Zeit genommen hast. Und ich freue mich sehr auf die heutige Folge mit dir.
Ja, vielen Dank, Luisa.
Sehr schön. Dich kennen vielleicht noch nicht alle aus unserer Innovation Community. Deshalb stell dich doch gerne einmal ganz kurz und knapp vor.
Ja, mein Name ist Prithu de Temple. Ich bin studierter Philosoph. Ich habe Philosophie studiert und Ethik, Rhetorik und Logik studiert. Und das hat mich so ein bisschen zur Leidenschaft gebracht, das alles in Vertrieb auszuleben.
Sehr schön. Das klingt auf jeden Fall jetzt schon mega interessant. Da werden wir bestimmt sehr lange sprechen können und da reicht der Podcast wahrscheinlich auch gar nicht aus. Man weiß jetzt ungefähr, was du machst, wo du herkommst. Was steckt denn hinter eurem Unternehmen? Was steckt denn hinter Go4Sales? Habt ihr einen Slogan?
Wir hatten mal ganz ursprünglich einen Slogan, der hieß halt Vertrieb wieder menschlich machen. Hatte so ein bisschen einen Hintergrund, dass man sagte, okay, was da alles draußen ist, so mit ganzen Vertriebsagenturen, Vertriebsberatern, das ist alles ein bisschen unnachhaltig und alles sehr stark auf Druck und auf ja tatsächlich unmenschlichen Verhalten teilweise gemünzt. Und das wieder menschlich zu machen, das war mal so unser Slogan. Aber tatsächlich, wenn man heute sagt, was machen wir? Wir bringen Innovationen voran und wir vertreiben Innovationen. Das ist so ein bisschen das, was wir, auf das wir uns spezialisiert haben.
Das passt ja auch sehr gut zum Eastside Fab. Wie lange gibt's euch denn schon?
Wir sind jetzt im Mai im 8. Jahr.
Ah ja. Die Angebote und Themen könntest du da einen kurzen Abriss geben? Mhm. Also Vertrieb weiß man ja ungefähr, aber was genau macht ihr?
Wir haben zwei Standbeine. Das eine ist halt eben die Unternehmensberatung. Also zu uns kommen halt viele Unternehmen, die Vertrieb neu denken wollen oder vielleicht noch gar keinen Vertrieb haben. Dann schaffen wir diese Vertriebsstrukturen. Das ist das eine Ding. Auf der anderen Seite, was mich immer selbst gestört hat, als ich früher Vertriebsleiter war, dass Unternehmensberater kamen und die sind meistens dann gegangen, wenn es so besonders spannend war. Nämlich, wenn es ums Doing ging. Ja, da waren die meistens weg. Und deswegen haben wir gesagt, wenn wir eine Unternehmensberatung sind, dann möchten wir auch das Operative machen. Das heißt also, wir machen mit unseren Kunden Akquise, wir machen Bedarfsanalysen, wir schreiben Angebote, wir verhandeln mit unseren Kunden. Also wir begleiten sie auf dem ganzen Weg mit Hands-on-Mentalität und nicht nur reiner Beratung.
Ich denke mal, das ist wahrscheinlich auch das Erfolgskonzept dahinter, oder? Dass ihr wirklich dann ins Unternehmen reingeht, mitarbeitet und wirklich hands-on arbeitet. Das machen ja sehr wenig, oder?
Ja, gibt's wenige und dadurch entsteht ja auch, dass du immer irgendwie neu bleibst, dass du immer irgendwie am Markt auch bist. Ja, also wenn ich selber die Dinge durchführe, für die ich stehe, die ich berate, erlebe ich natürlich direkt auch an erster Hand, okay, wie verändert sich der Markt? Jetzt zum Beispiel ein großes Thema KI, wie verändert sich alles? Und dadurch, dass man selbst am Markt ist, kann man dann natürlich auch eine zielgerechte Beratung danach machen.
Ja, auf jeden Fall. Jetzt sind wir ja fast schon mittendrin im Thema. Ich habe immer vorab noch eine Frage, die ich jedem Gast stelle. Und zwar, was verstehst du denn unter Innovation? Das ist immer ganz interessant, was dann dabei rauskommt.
Okay, und du willst jetzt keine BWL-Definition, nehme ich an.
Ich möchte wissen, was du unter Innovation verstehst.
Ja, sehr gut. Also sehr subjektiv. Gut, also Innovation ist so ein bisschen, oder der Begriff ist ziemlich überladen. Also wird jetzt auch sehr stark im Marketing benutzt. Man sieht also in jedem Unternehmen, jeder Webseite steht irgendwo was mit innovativ, obwohl die meisten Unternehmen das vielleicht gar nicht sind. Also ich erkläre Innovation immer in zweierlei Hinsicht. Es gibt zwei Arten von Innovation. Auf der einen Seite kann es sein, dass ich etwas Neuartiges erfinde, mache, entwickle, ja, das so in den Bestandteilen auch so noch nicht da war. Das ist, sage ich mal, so die vielleicht klassische Definition. Mhm. Es gibt aber auch die Definition, dass man sagt, halt Innovation ist das, was im Ergebnis etwas verändert, was noch nicht da war. Und wir sind auf jeden Fall das zweite Lager, nicht das erste Lager. Also wenn ich da immer ein Beispiel, ich gebe immer so gern so ein Beispiel mit so einem Burger, ja. Also sagen wir mal, wir haben einen Burgerladen, ja, und Luisa, du erfindest eine richtig gute Soße, ja. Und die schmeckt total gut und die Leute kommen halt und kaufen die und kaufen deine Burger. Dann ist diese Soße an sich nicht besonders innovativ. Sie ist zwar neu, aber sie ist nicht neuartig. Wenn du jetzt allerdings sagst, hey, ich mache jetzt hier noch so ein richtig geiles Patty dazu, und das führt dazu, und das ist auch meine Mission, dass vielleicht Menschen weniger Fleisch essen. Und auch plötzlich kommen ganz viele Fleischesser, so wie ich, und finden diesen Patty total gut mit dieser geilen Soße, weil es schön saftig ist. Dann hat das einen innovativen Charakter. Und wenn du dann hingehst und sagst, daraus baue ich ein Konzept und verkaufe das vielleicht an ganz viele Firmen, das insgesamt mit dem Ziel, dass Fleischkonsum weniger wird, dann hat das was Hochinnovatives. Mhm. Und du erreichst dann dadurch vielleicht, dass 0,0001% der Bevölkerung weniger Fleisch essen. Und wenn es dann mehrere Luisas in dem Moment gibt, dann gibt es ganz viele Innovationen und dann wird dann dieses Thema weniger Fleisch essen, ja, mehr Tierwohl oder weniger Tiere sterben, Realität.
Mhm. Das stimmt. Die Antwort hatte ich tatsächlich jetzt noch nie.
Okay.
Sehr cool, sehr interessant. Ich finde es auch super, dieses bildlich gesprochene, also dieses Beispiel fand ich jetzt super, um das eben nochmal in der Perspektive zu verstehen, die du halt eben sagst. Ich erlebe halt oft diesen technischen Einblick oder eben auch, was ich jetzt in den letzten Folgen sehr oft hatte, diese der menschliche Faktor beim Thema Innovation.
Ja, das ist auch vielleicht, wenn ich da einen Satz noch dazu sagen darf, ich finde das halt auch so spannend am Vertrieb und deswegen sagen wir auch, wir vertreiben nur innovative Produkte. Man kann sagen, als Unternehmensberatung sind wir wenig innovativ, aber es muss nicht nur diejenigen geben, die quasi diese Innovation erfinden und das tun, da bin ich immer sehr dankbar, dass es so viele Menschen hier in Deutschland gibt. Es muss auch diejenigen geben, die das kommunizieren, die das nach rausbringen. Und da ist halt Vertrieb und Marketing ein wichtiges Thema.
Ja, das muss ja irgendwie Hand in Hand gehen. Wie siehst du das denn heutzutage? Ich meine, wir hatten bevor wir jetzt hier in die Folge gegangen sind, schon über das Thema gesprochen. Eure erfolgreichste Podcast-Folge, ihr habt ja selber auch einen Podcast, ist ja das Thema Marketing und Vertrieb.
Ja. Folge Nummer 3. So, genau. Ich weiß auch nicht, warum. Heutzutage gibt man sich sehr viel Mühe mit den ganzen Folgen und trotzdem ist die einer der ersten immer noch die erfolgreichste.
Bei der wievielten Folge seid ihr jetzt, also die aktuellste?
Ich glaube 35, 36 sowas.
Okay, es ist schon ein bisschen her, Folge 3. Ja. Wie siehst du denn aktuell dieses Zusammenspiel zwischen Vertrieb und Marketing?
Ja, sehr interessant. Also man muss immer grundsätzlich unterscheiden, sind wir im B2C oder sind wir im B2B? Ich sage immer, beide, Marketing und Vertrieb, haben beides einen gleichen Nenner und dieser Nenner ist Verkaufen. Also beide möchten etwas, sage ich mal, kommunizieren und verändern. Verkaufen ist immer verändern. Und das Marketing ist halt sehr stark, gerade so in B2C-Bereichen, und das B2B verkauft sehr gut, und das Vertrieb verkauft sehr gut im B2B. So grundsätzlich mal. Also wenn ich in etwas bin, wo ich an viele Menschen kommuniziere, da bin ich immer eher im Marketing. Wenn ich mich mehr auf Sagen, Erklären, Zeigen konzentriere, bin ich im Marketing. Wenn ich mich auf Fragen herausfinden, Kundenwünsche berücksichtigen gehe, da bin ich immer im Individuellen, da bin ich immer im Vertrieb. Also das ist so ein bisschen so, wo man es jetzt, ohne jetzt eine BWL-Definition zu bemühen, ein bisschen abgrenzen kann.
Okay. Und aktuell hast du das Gefühl, dass es immer noch, also ich kenne das aus meinem vorherigen Job, es gab immer so eine Rivalität zwischen Marketing und Vertrieb. Ist das immer noch so?
Das ist definitiv so. Ja, also ich weiß gar nicht, wo das herkommt, weil das gehört zusammen. Ja, und wir erleben viele Unternehmen, in die wir reingehen, wo es diese Abteilungen wirklich getrennt sind und teilweise gar nicht miteinander reden. Und das verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Also das gehört so sehr zusammen und man kann voneinander total profitieren. Das kann vielleicht daran, also wir sehen das oftmals, dass es an den Kennzahlen liegt, dass beide Abteilungen so auch rivalisierende Kennzahlen haben. Ja, also wie viele Kunden kamen jetzt über den Kanal, wie viele Kunden kamen über den Kanal. Und das Problem beim Marketing, gerade wenn man jetzt, sage ich mal, in das Online-Marketing reingeht, kann man das halt sehr gut messen. Ja, und Vertrieb an sich kann man auch sehr gut messen. Und was dazu führt, dass man diese Zahlen gerne übereinander wirft. Wobei das eigentlich Quatsch ist, weil man dann eben genau diese Rivalität halt eben dann auch begünstigt.
Ja, das ist interessant, weil genau diese Kennzahlen gab es tatsächlich damals auch, also diese rivalisierenden, und da wurde dann immer gebettelt, okay, woher kam dann jetzt eigentlich der Kunde und ist der Deal jetzt dahin zu rechnen oder dahin zu rechnen? Ja.
Ja, es ist ja im Grunde, also einfaches Beispiel ist immer so Mannschaftssport, ob das jetzt Fußball ist, Basketball etc. pp. Also wo kämen wir denn hin, wenn jetzt auf plötzlich halt die Stürmer und das Mittelfeld sich miteinander rivalisieren würden, der eine nicht mehr die Pass zum anderen geben würde.
Ja.
Also dann bleiben, also der Witz ist, beide bleiben auf der Strecke, wenn man sich bekriegt. Also das sollte man definitiv vermeiden.
Okay, ja. Schon mal das Erste, was man mitnehmen kann. Nochmal überdenken, ob man die beiden Abteilungen wirklich getrennt haben sollte.
Vielleicht da ein Satz noch ganz kurz dazu. Was ich allerdings auch nicht gut finde, ist, wenn eine Person beides macht. Ja? Gibt es auch ganz häufig so Sales- und Marketing-Manager oder sowas. Ja? Das Marketing erfordert eine eigene Perspektive und Vertrieb auch. Und das ist auch wirklich ein Vollzeitjob. Das dann auch noch in eine Person zu kanalisieren, ist nicht gut. Das Beste ist, dass man das Marketing und Vertrieb ein Büro teilt. Das ist das Beste. Zwei Personen, die ein Büro teilen.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Denkst du denn, man kann als Person beides, also Marketing und Vertrieb?
Also ich bin ganz schlecht im Marketing, weil ich mich 100% immer auf Vertrieb konzentriert habe und immer mal wieder aufs Marketing geschielt habe. Aber nach 20 Jahren Vertriebserfahrung würde ich mir immer noch nicht zutrauen, mich Marketingmanager zu nennen oder sonst was. Also da fehlt mir definitiv die Expertise. Ich glaube, um etwas wirklich exzellent zu sein, sollte man sich drauf wirklich fokussieren und konzentrieren.
Mhm. Okay. Gehen wir nochmal zurück zu Go4Sales an sich. Genau. Warum hast du damals denn Go4Sales gegründet?
Also ganz ehrlich, aus einer Frustration heraus. Ja, also weil ich in den Vertriebsjobs, in denen ich gelebt habe, einfach nicht zufrieden war, wie Vertrieb gelebt wird. Also bei meinem vorigen Arbeitgeber war die Kündigung im Kopf in dem Moment, wo ich etwas verkaufen musste, was ich schon verkauft hatte an den Kunden. Es wurde ein bisschen re-gebrandet, kam ein neues Feature dazu, aber es musste nochmal neu verkauft werden. Und dazu, das waren jetzt keine unerheblichen Summen, das war, ich mach das nicht. Also da war diese moralische Komponente bei mir, das geht so nicht. Und dann sind halt so ganz viele Bausteine aufeinander geprallt, wo ich sage, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Und mir war klar, dass wenn ich Vertriebs so leben möchte, wie ich es leben möchte, ich das in einem Unternehmen nicht tun kann. Und dann kam die zweite Komponente dazu, dass ich gesagt habe, okay, vielleicht kann ich das ja anderen beibringen, so wie ich Vertrieb leben möchte. Und dann kamen diese beiden Sachen zusammen und daraus wurde dann Go4Sales.
Ja, cool. Und welche Herausforderungen siehst du aktuell im Vertrieb? Also jetzt mal abgesehen von diesem Marketing versus Vertrieb, gibt es irgendwelche Veränderungen, die du gerade merkst?
Also in den 20 Jahren, wo ich Vertrieb mache, ist das jetzt die spannendste und gleichzeitig herausforderndste Zeit, in der wir leben, was Vertrieb angeht. Wir sind in einer Wirtschaftskrise zurzeit und diese Wirtschaftskrise ist in allererster Linie eine Absatz- und Vertriebskrise. Das heißt, wir haben genug Ideen, ja, Innovationen auch. Also daran krankt es uns wirklich nicht in Deutschland. Das ist total krass. Wir haben super viele Ideen. Total gute, auch junge Gründer, die Dinge vorantreiben möchten. Wir haben aber ein Riesenproblem, es abzusetzen und es zu verkaufen. Auch nicht nur im internationalen Markt, sondern auch im nationalen Markt.
Ja.
Und das ist momentan eine große, große Herausforderung. Also wie kriege ich das, was ich ja erfunden habe, was ich verändern möchte, dann tatsächlich auch so, dass die Menschen sich verändern. Also so eine unserer Leitsätze bei Go4Sales ist, dass wir eigentlich Vertrieb immer Veränderung oder gegen eine Veränderung vorgeht. Das heißt, der größte Konkurrent, wenn wir sagen, wir vertreiben Innovation, ist im Grunde niemals der nächste Marktbegleiter. Das ist eher sogar ein Partner. Der Marktbegleiter. Die größte Konkurrenz ist die Veränderung an sich, der Status quo, weil Menschen immer daran mit den Dingen arbeiten, die sie halt kennen.
Ja.
Und wir sind immer konservativ, das ist witzig. Also wir Menschen denken immer, wir sind so, wow, wir sind innovativ, wir sind fortschrittlich, progressiv, aber wir sind super konservativ. Also es braucht sehr lange, bis wir Dinge auch annehmen. Ich fand jetzt auch nochmal, also was ich interessant fand, bei der Corona-Krise hat es ja ewig gedauert, bis wir Masken anhatten und es war total schwer, sie wieder auszuziehen. Also diese Wechsel sind total schwierig für uns und deswegen, dass Menschen neue Sachen ausprobieren, dass sie da offen sind, das ist so die größte Herausforderung. Sieht man auch am Thema KI momentan, ja. Es gibt sehr, eigentlich schon fast klassische Lager, dass man sagt, okay, man ist dafür oder man ist dagegen halt. Manche haben Angst, dass sie ihren Job verlieren, andere sagen, oh nein, das wird uns eher Jobs bringen. Es ist halt sehr schwierig, solche Themen halt zu kommunizieren, ohne dass es mit Themen wie Angst oder mit irgendwie Frustration oder sonst was zusammenhängt.
Mhm. Auf jeden Fall. Du hattest ja auch, ich erinnere mich noch an unser erstes Treffen bei euch im Unternehmen. Da hatten wir ja auch grob drüber gesprochen, wie sich der Vertrieb verändert hat in den letzten Jahren. Das fand ich auch super interessant. Und da hast du ja auch angerissen, dass sich der Vertrieb oder es immer weniger Vertriebler gibt, wie es sie damals gab.
Ja.
Ist denn KI da eine Chance, wenn man jetzt weniger Vertriebler hat?
Ja, auf jeden Fall. Also diese Angst, seinen Arbeitsplatz zu verlieren, ist beim Vertrieb definitiv nicht der Fall, weil es gibt, der Markt ist momentan leer. Also egal, ob es die Verkäuferin ist, die für den Einzelhandel zuständig ist oder der Verkäufer oder, sage ich mal, der technische Vertriebler, die technische Vertrieblerin. Es gibt diesen Markt nicht mehr. Es gibt ganz wenig Menschen, die in den Vertrieb möchten, die dieses intrinsische Interesse haben. Da haben wir uns lange auch damit befasst und gefragt, ja, woran liegt das eigentlich? Und wir haben dort im Grunde so drei Quellen so identifiziert. Das eine ist halt eben, sage ich mal, die Gehaltsstrukturen in Deutschland. Also früher ist man in den Vertrieb oftmals gegangen. Das war auch vielleicht auch der falsche Grund wegen Geld. Ja, man dachte halt, im Vertrieb verdient man schnell Geld, Provision. Man setzt sich dorthin, wo das Geld sozusagen entsteht, nämlich beim Kunden und bei den Aufträgen und kann dort am meisten abschöpfen. Das war so oftmals eine Intention. Dann halt war es halt auch ist ein bisschen eine Generationsfrage. Mhm. Vertrieb ist schon so auch gekennzeichnet, dass man mehr machen muss als in anderen Berufen. Also man muss dort auch dann aufstehen, wenn der Kunde aufsteht, man geht dann ins Bett, wenn der Kunde ins Bett geht.
Ja.
Und am Wochenende muss man manchmal auch arbeiten und sowas, da heißt das, ja, also eine Konsequenz. Das ist etwas, was gerade junge Generationen, und das will ich gar nicht bewerten, ja, nicht mehr so gerne machen, wo sie sagen, hey, ich habe hier mein Leben, ich möchte halt eigentlich nicht für die Arbeit leben, sondern ich möchte für mein Leben leben.
Mhm.
Und Arbeit gehört halt dazu, aber ist nicht mehr dieser essentielle
ist nicht im Fokus.
Nicht mehr im Fokus. Und das ist auch vollkommen legitim.
Ja.
Zeigt aber auch, dass diese etwas, ja, Menschen, die diesen nächsten Schritt gehen wollen, seltener halt eben da sind. Und der dritte Grund ist halt eben tatsächlich, dass halt eben viele Sachen halt funktionieren lange Zeit ohne Vertrieb. Gerade in Deutschland. Also wir leben in einer, was ich ja auch wieder gut finde, in einer Landschaft, wo viel gefördert wird, wo viel auch Unternehmen, gerade die im innovativen Bereich arbeiten, lange Zeit sich über Wasser halten können durch Gründerstipendien oder sonstige Förderungen und dadurch das Thema Vertrieb nach hinten rutscht.
Okay.
Und man nicht mehr diesen gleichen Fokus hat. Mhm. Anders in den USA, also zum Beispiel in den USA sehe ich das jedes Mal, wenn ein neu gegründet wird, ist die eine Person irgendwie eine technische Person, die zweite Person ist eine Salesperson. Und wenn man zum Beispiel die Statistik sich anschaut, hier IT-Unternehmen in Deutschland, der 20. ungefähr ist ein Vertriebler, ja, also durchschnittlich gesehen. Und das ist halt ein großer Unterschied. Das heißt also, man merkt erst dann, dass man Vertrieb braucht, wenn es manchmal schon zu spät ist.
Ja, ja, ja. Das ist dann, da ist dann der Zug teilweise schon abgefahren irgendwie, ne? Also man schafft das dann gar nicht mehr, wirklich auf einen grünen Ast zu kommen.
Mhm.
Aber wie sieht es denn aus? Also ich meine, du hast jetzt gesagt, es gibt viele Fördermöglichkeiten in Deutschland. Ich habe aber auch das Gefühl, dass sich generell das Kaufverhalten verändert hat.
Mhm.
Also es ist ja sehr viel digital. Man kann sich sehr, also ich habe das Gefühl, es dauert einfach viel, viel länger, auch wenn man im B2C-Bereich ist, bis man einen Kauf abschließt.
Okay, ja.
Weil man viel mehr Touchpoints braucht. Man muss viel öfter ins Bewusstsein treten. Man braucht viel mehr Cross-Channel und so weiter.
Mhm.
Wirkt sich das im Vertrieb auch so aus? Also ist der Prozess länger? Braucht es da mehr Nachdenken?
Ja, absolut. Also im B2B ist es so, also diese Touchpoints, die du nennst, das sind, ich finde das wirklich gut, weil es ist ja Berührungspunkte.
Ja.
Wenn man das mal physisch betrachtet, sind das eigentlich Berührungspunkte zwischen Menschen. Ja, also wo sie sich miteinander austauschen, wo sie sich die Hand geben im wahrsten Sinne des Wortes. Und im Grunde kann man das sich vorstellen, dass das etwas ist wie ein Beziehungsaufbau, wie ein privater Beziehungsaufbau. Also wir alle kennen unsere Beziehung, ob das jetzt, sage ich mal, Freunde sind oder Partner. Das geht halt nicht von einem Tag auf den nächsten, sondern man lernt sich halt eben kennen. Und manche Menschen brauchen länger, um sich kennenzulernen als andere. Und umso länger die Beziehung auch ist, auch innerhalb der Beziehung gibt es halt immer wieder Berührungspunkte, wo man die Beziehung auffrischen muss, wo man halt irgendwie, ja. Und das ist halt eben sehr, sehr ähnlich wie im B2B in der Akquise, ja. Ich muss erstmal jemanden finden, der kurz für mich Zeit hat. Ja, Zeit ist so die Währung des Pre-Sales. Also bevor ich etwas verkaufen kann, bevor ich Geld bekomme, kriege ich Zeit von Menschen. Und diese Zeit ist sehr, sehr kostbar. Und da wird mir keiner, sage ich mal, 2 Stunden gleich Zeit nehmen. Vielleicht sind es 5 Minuten, vielleicht sind es danach 15 Minuten. Vielleicht kommt dann noch eine andere Person dazu, ja, sogenannte Entscheidungsträger oder Beeinflusser. Und so baut sich langsam eine Beziehung auf. Und das ist vollkommen okay. Ich würde fast sagen, es war schon immer so. Ich glaube allerdings, dass heutzutage, weil man merkt, das dauert, vielleicht etwas anderes forcieren möchte und sagt, ja, ich möchte es aber schneller haben. Der Sales-Cycle muss schneller sein. Aber das Endresultat ist, dass es dadurch länger dauert, ja, weil ich mir meinen Kunden eben nicht richtig abhole, weil ich ihm nicht genug Zeit lasse, weil ich nicht Bedenkzeit lasse. Also bitte nicht falsch verstehen, man sollte immer mit seinem Kunden nächste Schritte machen und man sollte immer schauen, dass man halt irgendwie etwas zu tun hat mit seinem Kunden, aber auch mal ein bisschen locker lassen. Dieses, ich will unbedingt was verkaufen, führt eher dazu, dass entweder nicht gekauft wird oder der Entscheidungsprozess länger dauert.
Ist auch
ja, absolut, weil niemand möchte etwas verkauft bekommen. Ja. Weißt du, also wenn du jetzt, keine Ahnung, du gehst irgendwie auf der Bahnhofstraße, was ist der Klamottenladen deines Vertrauens auf der Bahnhofstraße? Zara, natürlich. Du gehst zu Zara halt und hast was richtig Tolles gefunden, ein cooles Top oder irgendwas, ja, und gehst dann halt raus, ja, und triffst jemand auf der Straße und sagst halt, hey, guck mal hier, eine Freundin, und sagst halt, hey, guck mal, da würdest du niemals sagen, das hat mir jemand verkauft.
Ja, klar.
Sondern ich würde immer sagen, hey, das habe ich gekauft. Ich war das, das war meine Entscheidung. Also Menschen mögen es nicht, etwas verkauft zu bekommen, aber sie lieben es einzukaufen. Ja, und dementsprechend halt muss man das ein Mittel finden im Vertriebsprozess, das umzudrehen, aus einem Verkaufen einen Einkaufsprozess zu machen.
Also du sagst schon, dass immer noch diese Mensch-zu-Mensch-Komponente extrem wichtig ist, also gerade auch in dieser digitalen Welt.
Also B2C ist es schon, dass Menschen von Maschinen kaufen, weil man einen gewissen Vertrauen hat und weil das Produkt dort halt eben im Zentrum ist. Ich weiß, was ich bekomme, in meisten Fällen. Im B2B ist es so, dass ich erklärungsbedürftige Produkte habe, in meisten Fällen. Also Dinge, die ich noch nicht richtig verstehe. Dass man mir erstmal erklären muss und ich als Kunde auch erstmal verstehen muss für mich. Das ist ja auch das Problem, was wir ein bisschen mit Pitches haben. Also was man ja so in der Investorlandschaft kennt, was dort wirklich total angebracht ist. Also vor Investoren pitcht man und bei Kunden fragt man. Das ist ein ganz großer Unterschied. Also bei den Kunden musst du halt hingehen und sie, ja, erfragen, was sie denn brauchen, den Bedarf herausfinden. Und das Ziel davon muss sein, dass der Kunde selbst erkennt, das könnte interessant sein für mich. Weil dieses, ich erkläre dir etwas und das ist toll, das funktioniert nur bei Freunden oder bei Leuten, die man wirklich, wirklich kennt. Ja, wenn ich zum Freund gehe und sage, hey, mach das, dann macht mein Freund vielleicht das und ich mache das von meinem Freund. Aber wenn mich jetzt jemand auf der Straße anspricht und sagt, hey, mach das, warum sollte ich das tun? Also man braucht diese Vertrauensbasis, bevor man ins Telling gehen kann. Und vorher ist es halt eben das Fragen stellen, herausfinden und jemanden Zeit lassen bei seiner Entscheidung.
Was würdest du denn sagen, hilft KI oder kann KI in diesem Prozess trotzdem auch helfen?
Total, ja absolut. Es hilft halt vor allem, also bei uns zum Beispiel, bei uns im Unternehmen super viel bei der Recherche zum Beispiel und bei der Vorbereitung. Ja, also mit wem reden wir, was könnten Themen sein? Also diese ganzen, es wird ja sehr stark, also man unterscheidet im Vertrieb immer zwischen Exploration und Exploitation. Das sind 2 schwierige Begriffe, aber ich versuche immer ganz kurz zu erklären. Exploration bedeutet Dinge herausfinden. Also was ich vorhin gemeint habe, vom Kunden Dinge zu erfragen oder sich vorzubereiten, das Unternehmen genau unter die Lupe zu nehmen. Das ist die Exploration. Und die Exploitation ist, man nutzt das aus, was das Wissen, ja, indem ich eine bestimmte Branchenkenntnis habe, indem ich weiß, wie mein Kunde funktioniert, was er braucht, wie ich ihn bedienen muss, was er auch erwartet, kann ich natürlich im Vertrieb viel zielgerichteter, auch im Marketing übrigens, viel zielgerichteter mit ihm kommunizieren. Und meisten momentan nutzen KI für diese Exploitation. Das heißt, es werden automatisierte LinkedIn-Nachrichten geschickt, automatisierte E-Mail-Kampagnen gemacht etc. pp. Und das Ergebnis ist, dass es total irrelevant ist. Also wir kriegen diese E-Mails und denken, hey, das passt nicht. Aber warum passt es nicht? Weil sich keiner mit mir auseinandergesetzt hat. Weil einfach die gleiche generische Nachricht geschickt wird wie an andere Tausende.
Ja.
Und dann ist es auch nicht genug, dass dann ein bisschen durch die KI individualisiert wird. Ja, dann wird dann der Name ausgetauscht etc. Aber das reicht mir nicht, weil ich mich als Mensch nicht erkannt fühle. Deswegen ist es eigentlich sinnvoller, die KI nicht für diese Exploitation, also das Ausnutzen, das Versenden von E-Mails zu benutzen, sondern eben für die Exploration, also die Grundlage schaffen, damit ich gut vorbereitet bin und dann eine persönliche, individuelle Kommunikation mit meinem Kunden starten darf.
Mhm. Ja, das macht auf jeden Fall Sinn. Also ich denke mir gerade auch, was du vorher gesagt hast, dass eben diese zwischenmenschliche Beziehung ja auch so wichtig ist.
Ja.
Wenn man dann das Gefühl hat, man wird gar nicht gesehen, man wird gar nicht so gesehen, was man braucht und wie man ist, dann möchte ich wahrscheinlich auch gar nicht kaufen und ein Investment machen über Millionen.
Die genau, auch, ne? Genau. Ja. Also das ist das größte Problem im Vertrieb, ist, dass alle über sich reden. Ja, also jeder redet über sich, über mein Produkt, über das, was ich tue und sowas. Verkaufen tut tatsächlich die andere Perspektive. Weil wir alle möchten gesehen werden. Wir möchten verstanden werden. Ja, egal, ob das in einer privaten Beziehung ist oder ob in einer Kundenbeziehung. Und derjenige, der das schafft, der schafft, Veränderungen vorzunehmen. Weil die Veränderung dann nicht mehr dadurch stattgefunden hat, dass ich sage, hey, mach das, sondern mein Kunde, meine Kundin versteht, okay, ich habe begriffen, wie es funktioniert, ich sollte das jetzt einführen.
Mhm.
Und das ist im Grunde das, was Verkaufen ist in dem Moment.
Ja, cool. Was würdest du denn sagen, wie sich der Vertrieb in Zukunft noch verändern wird?
Mhm.
Also jetzt mal ganz unabhängig von KI und Technik oder vielleicht spielt das auch eine Rolle?
Ja, also da es natürlich weniger Menschen gibt, die im Vertrieb arbeiten, wird es definitiv weniger Vertrieb momentan geben. Es wird mehr in dieses Marketing-Thema gehen, aber in schlechtes Marketing. Also Vertriebler, die dann halt durch Marketingtechniken versuchen zu verkaufen.
Mhm.
Also was ist das, was meine ich damit? Also indem ich zum Beispiel halt einfach nur über mich rede, über mich und meine Produkte und versuche dann in einen Skaleneffekt zu packen und sagen, dass irgendwie, ich will das nicht nur an 2 Leute verschicken, sondern ich will das an 20.000, an 2 Millionen Leute verschicken. Das heißt, diese Ausbreitung des Vertriebs in Marketingthemen ist stärker und weniger Mensch-zu-Mensch-Kommunikation. Und wie gesagt, da ist leider KI ein Thema, das das sogar begünstigen wird.
Okay.
Bis man versteht, dass es nicht funktioniert. Und das dauert leider noch eine gewisse Zeit. Und wenn man dann versteht, halt, okay, wir müssen eigentlich wieder zurück in die Kommunikation. Und ich brauche eigentlich vielleicht auch keinen Vertriebsmitarbeitenden einzustellen. Ich kann auch als Geschäftsführer, als Geschäftsführerin, in irgendeiner Position kann ich Vertrieb arbeiten. Weil im Endeffekt Vertrieb ist eine Kommunikation, ist Gespräche führen. Mit Menschen Gespräche führen, das ist im Grunde Vertrieb.
Mhm.
Wenn man das begriffen hat und dann da auch vielleicht die Scheu und die Vorbehalte ablehnt, dann wird man wieder richtig erfolgreich. Also ich sehe momentan so einen kleinen Negativtrend, mehr in so irrelevante Kommunikation, aber es ist ja alles ein Zyklus, ja. Einfach versteht man wieder, dass das nicht funktioniert und dann geht man wieder auf andere Themen zurück.
Ja, ich glaube, man wird auch irgendwie so ein bisschen verleitet, da zu bleiben und vielleicht dann auch mal, man merkt zum Beispiel, okay, über LinkedIn funktioniert es nicht, dann nutze ich eine andere Plattform, dann nutze ich ein anderes Medium. Ich denke, da gibt es ja im Moment so viel Auswahlmöglichkeit, man wird ja auch überschüttet von Kanälen und Medien und Formaten und sonst was, das wahrscheinlich auch dazu verleitet, dann einfach zu sagen, ich reflektiere gar nicht, warum das per se nicht funktioniert, sondern probiere einfach was anderes aus, es liegt an der Plattform oder sonst was.
Ja.
Welche Rolle spielt denn Innovation bei Go4Sales?
Mhm. Also wir machen jetzt tatsächlich mit der EastsideFab das erste Forschungsprojekt.
Aufregend.
Ja, also wir hatten das vorher auch noch nicht gehabt und ich fand den Gedanken schon mal immer cool, aber es ist natürlich auch immer, man braucht dafür Partner, man braucht da Leute, die da mitmachen und da war das EastsideFab ist da super toll. Ja, also wir kamen hier an und ich war schon bei vielen, Anführungszeichen, Vereinen, ja, wo man halt sagt, man wird Mitglied, meistens immer enttäuscht und hier bei EastsideFab war das was ganz anderes. Also hier
schön.
Wird wirklich Innovation gelebt, Partnerschaft gelebt und das ist halt, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Ich sagte im Vorfeld, wir selbst sind nicht innovativ. Wir werden nur durch, sage ich mal, unsere Partner zum Vertreiber von Innovation und da hier einfach viele Unternehmen sind, die halt eben, denen es vielleicht ähnlich geht, kann man eben gemeinsam dann tatsächlich eine Innovation erstellen. Das ist schon sehr aufregend.
Ja, sehr cool. Ja, ich habe schon von Lukas gehört, dass da was in Planung ist. Und ich bin schon sehr gespannt, was da am Ende bei rumkommt. Ich werde das ja dann auch berichten über die sozialen Kanäle, was ihr dann da so macht. Also da nochmal ein kleiner Hinweis an die ZuhörerInnen, gerne folgen auf unseren Kanälen. Welche Pläne hast du denn für die Zukunft jetzt speziell für Go4Sales?
Mhm. Genau, also Go4Sales wird jetzt schon stark auch in die Form restrukturiert, dass wir nicht mehr so sehr auf Personal setzen, tatsächlich. Es ist eine Tendenz, die sich seit letztem Jahr so abzeichnet, dass wir sagen, okay, wir wollen nicht mehr diesen großen Schlüssel haben, wir hatten schon mal viel, viel mehr Personal. Mittlerweile merken wir, mit einem kleineren Stamm funktioniert es tatsächlich besser. Unsere Prozesse sind sehr stramm gezogen und sehr gut durchdekliniert, sage ich mal, was dazu führt, dass wir sehr schnell bei einem Kunden halt Fortschritte zeigen können und aufbauen können. Also bei Ich würde sagen, Go4Sales wird smart. Ja, also auch das Wachstum geht über so smarte Qualitäten anstatt über, sage ich mal, reine Quantitäten, wie man es vielleicht bei klassischen Unternehmensberatungen halt eben sieht, wo man sagt, okay, umso größer die, je mehr Männer, je mehr Frauen dort arbeiten, umso besser. Das wird bei uns definitiv nicht mehr so sein. Wir schauen, dass wir jede Lösung halt smarter, intelligenter machen und natürlich auch mit KI anreichern. Also KI ist ein Riesenthema für uns.
Ja, aber das hört sich auch nach einem viel nachhaltigeren Weg an, finde ich, als jetzt diese andere Perspektive, größer, schneller, weiter.
Ja, es hat immer unsere Kunden immer so ein bisschen geschockt, wenn wir gesagt haben, also eins unserer Ziele war immer, bei einem Kundenprojekt uns abzuschaffen. Und viele Kunden wollten das gar nicht. Die haben gesagt, ja, was machen wir denn, wenn? Ja? Nein, es ist das Ziel, wenn wir sozusagen den Auftrag beenden, dass ihr das selber könnt. Ja, dass ihr uns nicht braucht. Wir sind kein Callcenter oder sowas, das irgendwie so eine Art Heroindosis hier, du brauchst immer dieses Callcenter, ansonsten kannst du nicht mehr kommunizieren. Also bitte, wir sind kurz extern, damit du wieder intern werden kannst. Und jetzt kann man, sage ich mal, auch was Softwarelösungen angeht, Dinge begleiten, dass der Kunde, die Kundin sich jetzt nicht ganz verlassen fühlt, Anführungszeichen, ja, immer weiß, okay, ich habe hier ein System, das ist von Go4Sales aufgestellt und das lebt weiter. Und wenn ich natürlich dann irgendwie nochmal eine Frage habe, dann kann ich natürlich nochmal anrufen oder sonst etwas. Klar. Also das war Richtung Nachhaltigkeit. Zur Nachhaltigkeit gehört, dass man halt eben selbst auch irgendwann entbehrlich ist.
Ja.
Und das können wir jetzt tatsächlich halt auch mit Software besser gestalten als vorher.
Ja, cool. Das ist doch ein schönes Schlusswort, würde ich sagen. Es ging super schnell rum, die Folge mit dir. Ich fand es mega interessant. Ich hoffe, die ZuhörerInnen auch. Und vielen Dank, dass du heute dabei warst.
Ja, sehr gerne, Luisa. Hat Spaß gemacht.
Sehr schön. Dann würde ich sagen, vielleicht sehen wir uns ja nochmal hier im Podcast. Und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Dankeschön. Ja,
danke. Ciao, ciao.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch heute genauso viel Spaß gemacht wie mir und ihr konntet genauso viel mitnehmen wie ich auch. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Lasst uns doch gerne ein Feedback da und oder auch eine positive Bewertung auf dem Streamportal eurer Wahl. Dieser Podcast ist eine Produktion des Vereins EastZFab. Wir sind ein Innovation Hub im Osten Saarbrückens und richten uns an alle, die begeistert Innovationen in der Region vorantreiben möchten. Alle Informationen findet ihr unter www.eastZFab.de. Wir freuen uns auf das nächste Mal mit euch.